Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Labelbetreiber Zeppelot.
Yes, yes, yo, hallo da draußen. Eine neue Folge Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Mein Name ist The Breed und wie das bei uns zu jeder Folge Standard ist, kommt mein Standardsatz am Anfang. Es hat natürlich wieder länger gedauert als versprochen, aber es war auch wieder eine Menge los. ich war ein bisschen überlastet, würde ich sagen, mit Sachen. Und darüber reden wir auch heute in der Folge. Und vor allen Dingen, weil ich beschäftigt war mit dem Veröffentlichen meiner neuen Instrumental-LP, The Art of Chilling Volume 2. Wer Bock hat, die ist jetzt auf Vinyl draußen, kann man sich direkt bei mir im Shop bestellen unter werunthis.com. we-run-this.com. Aber wer das nicht machen möchte, kann und darf diesen Podcast natürlich trotzdem gerne hören. Ich habe einen wunderbaren Gast und zwar aus dem fernen und doch ganz nahen München, den lieben Zeppelot, DJ Zeppelot. Wie ist es eigentlich? Wie wird es genannt werden?
Hallo erstmal. Gerne ohne DJ, weil mich gibt es auch ohne Schallplatten.
Okay, dann einfach Zeppelot.
Hallo.
Freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben es früh morgens um 10 und passend zu unserem Thema, was wir dann gleich noch verraten. Was hast du halt schon alles gemacht?
Ich habe heute gefrühstückt, die Kinder für die Schule fertig gemacht und war im Kreisverwaltungsreferat, das ist sowas wie das Bürgerbüro in München, und habe einen neuen Reisepass beantragt.
Wow, yeah. Und das alles bis vor 10.
Ja, auf jeden Fall.
Wann geht der Tag da los? Wann stehst du auf?
Ja, ich stehe um 6:30 ungefähr auf.
Okay. Und wann gehst du ins Bett?
Nicht freiwillig stehe ich um 6:30 auf.
Okay.
es geht eigentlich stark gegen mein Naturell, aber es ist, wie es ist. Keine Ahnung, ich komme dann auch nicht vor Mitternacht ins Bett, ehrlich gesagt.
Ich vermute jetzt mal, dass die dass das frühe Aufstehen angefangen hat mit den Kids.
Ja.
Und wann bist du? Was war so die Sturm- und Drangzeit, so deine Bett- und Aufstehzeiten?
Ja, also das war, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel aufgelegt neben den ganzen Konzerten. Also hatte ich,
na gut, okay, dann ist man also natürlich immer sehr spät. Aber ich sag mal unter der Woche so.
Ach, unter der Woche, also keine Ahnung. Also ich habe versucht schon irgendwie den Vormittag auch zu nutzen. Es fühlt sich für mich dann auch scheiße an, wenn ich den halben Tag verpennt und ich brauche irgendwie auch so ein paar Stunden Tageslicht am Tag. Das ist schon sehr wichtig für meinen Gemütszustand. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall am Vormittag. Ich war nie der Typ, der bis um 2 Uhr im Bett liegt und dann um 18 Uhr ins Studio geht und dann bis 23 Uhr nichts macht und dann in der Nacht anfängt, Musik zu machen. Das, das habe ich auch gemacht, aber die Ergebnisse waren immer... Also die Session war immer geiler als das Ergebnis dann, ja.
Okay, ja. Genau, dann lass du erstmal ganz kurz ein bisschen über dich quatschen und was du so alles getan hast für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Du bist Producer, DJ, hast ein Label, bist Verleger und nicht zuletzt auch noch Familienvater, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also man könnte sagen, you got a whole lot of shit to do.
Ja, und sehr unterschiedliche Aufgabenfelder. Es kam so eins nach dem anderen dazu. Es war gar nicht unbedingt mein Wunschszenario, aber ich glaube so auch so eine Neugier und Interesse und mich dann dazu getrieben, dass es dann irgendwie, ja, viele unterschiedliche Baustellen, genau.
Man kennt dich, damit die Leute erstmal so ein bisschen wissen, wo du herkommst. Wahrscheinlich erstmal hauptsächlich... du bist Teil der Band Blumentopf gewesen, deutsche Hip-Hop-Gruppe, die sich, wann, habt ihr euch eigentlich aufgelöst oder Karriere?
Nee, wir haben...
Oder, ich will jetzt nicht das Revival sozusagen schon...
wird's nicht geben.
Das wird's nicht geben!
Ich meine, wir kriegen ja immer sehr verlockende und moralische Angebote, aber... nein. Wir haben.
Kommen da alle jetzt nochmal, gehen alle nochmal auf Tour.
Klar.
5 Sterne waren jetzt auf Tour.
Aber wir haben 2016 haben wir unsere letzten Shows gespielt und nochmal so eine große Abschlusstournee. Und es hat sich einfach so gut angefühlt, weil die Resonanz so wahnsinnig groß war. Also wir haben wirklich die größten Konzerte unserer Laufbahn einfach am Schluss gespielt, unserer Karriere. Und das hat sich so gut angefühlt, so selbstbestimmt das aufhören zu können und auch einfach zu sagen, okay, mal gucken, was das Leben denn sonst noch so hat, weil es hat natürlich alles dominiert und da ging gar nicht mehr so viel nebenher, neben der Band. Und also bei mir und ich glaube auch bei den anderen ist die Verlockung, nochmal in dieser Formation auf Bühne zu kommen oder auch eine Platte aufzunehmen, verschwindend gering. Vielleicht, ich sage niemals nie, vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber ich habe nicht das Gefühl, es ist schon so weit. Ja.
Das heißt, 2016, das sind jetzt 6 Jahre her, seitdem ihr sozusagen getrennte Leute seid. Also ja. ganz im positivsten Sinne. Angefangen habt ihr, euch gegründet habt ihr 1992 und 97 kam die erste Platte raus.
Ja.
Das war, glaube ich, noch bevor, ich muss gerade überlegen, wann war ich auf meinem, ich war auf meinem ersten Hip-Hop-Konzert 1996. Also okay. Da als kleiner Stift.
Die waren wir da, war es aber auch.
Nee, aber da war ich wahrscheinlich noch durchaus jünger, wobei ich ja nicht rausgekriegt habe, wie alt du bist. In Wikipedia steht nämlich nur vor 1992 geboren.
Ach, geil, das stimmt auf jeden Fall.
Das stimmt, das dachte ich mir schon, ja. Da habt ihr quasi angefangen, das erste Album war Kein Zufall, ne?
Ja,
und
genau.
Das war die, gab's dann diese legendäre, also für Deutschrap-Verhältnisse hittige Single mit 6,90 Meter. Mhm. Das war, glaube ich, so der Breakthrough-Song für euch, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, also das war auf jeden Fall der Song, der viral gegangen ist, ohne dass damals was viral gehen konnte. Ich glaube, das lag an der Thematik, dass es natürlich irgendwie ja, halt so dieses ganze Casting-Pop-Business-Ding irgendwie natürlich thematisiert, aber ohne Zeigefinger, sondern halt einfach auf eigentlich irgendwie eine ganz unterhaltsame Geschichte und so die Absurdität da mit von diesem übertriebenen Fantum irgendwie klarstellt. Auf jeden Fall, aber es gab vorher ja schon eine EP, die wir selber gemacht haben und in Eigenregie und dann wirklich mit Mietwagen von Plattenladen zu Plattenladen gefahren sind und vertretermäßig denen irgendwie zwei Scheiben auf Kommission abgeschwatzt haben. Das gab's schon vorher und genau, und da kam dann letztendlich der Smudo und 4Music auf uns dann zu. Die waren so, okay, klar, die Jungs, die machen das auch ohne uns. Da müssen wir mal anklopfen. Genau, und das war super für uns. Und dann kam eben anderthalb Jahre später, kein Zufall, unser erstes Full-Length-Album auf 4Music damals, genau.
Also ich kann mich da tatsächlich auch noch dran erinnern, habe das auch hart gepumpt als Steppke und war auch so einer meiner ersten Deutschrap-Releases, an die ich mich so erinnern kann, auch so in Full-Length-Album-Geschichte. Fand es immer cool, dass da so viele verschiedene Rapper irgendwie drauf waren. Also ihr wart ja wie viele Rapper? Drei.
Wir waren insgesamt zu fünf und vier MCs und...
Ach, vier waren es, genau.
Und ich, der nicht gerappt hat, genau.
Und du hast aber alle Beats produziert.
Ja, also zu denen, ich muss mal überlegen, ich glaube, auf keinen Zufall gab es schon zwei Beats, wo der Holunder mitproduziert hat oder die er produziert hat. Und dann gab es immer mal wieder auf den Alben, wo einer der MCs auch mal was produziert hat. Die hatten auch Freude dran, auf der MPC Sachen zu machen. Und ich glaube, das Album Musikmaschine war das Album, wo sozusagen sich die anderen vier noch am weitesten oder am meisten ins Musikalische mit reingegangen sind und auch wirklich jeder auch was produziert hat. Das war wirklich so eine Gemeinschaftsproduktion. Alle anderen Sachen waren dann doch fast immer ausschließlich von mir. Genau.
Und du hast, war das dann irgendwie für dich so ein komisches Ding, dass dann da plötzlich auch alle anderen noch da in deinen Bereich reingefuchtelt haben? Oder hast du dann gesagt, du kannst ja den Beat machen, aber am Ende braucht es ja immer noch jemanden, der den Song mixt und keine Ahnung, oder das aufnimmt und das arrangiert oder wie auch immer?
Ja, also ich habe mich... Also jetzt gerade bei der Band habe ich mich natürlich nicht mit der Toningenieur und Aufnahmeassistent oder Aufnahmeingenieurrolle zufrieden gegeben. Also da ging es mir natürlich wesentlich darum, kreativen Input zu haben.
Ist ja klar, klar.
Insofern, also es gab natürlich, also es war für mich schon so ein bisschen so, das ist mein Territory hier, ihr schreibt ja schon die Texte und steht vorne auf der Bühne. Genau, aber das hat die Band einfach auch gebraucht und ich kann es jetzt auch mit einem Abstand total nachvollziehen, dass sich natürlich da jeder irgendwie auch verwirklicht sehen will und jeder natürlich auch irgendwie eine Vision hat, die dann auch beim Rapper auch über das Textliche hinausgeht und dass da jeder sich verwirklichen will. Also es hat diesen Weg einfach auch gebraucht, um dann ganz am Schluss wieder so ein Album zu machen wie Nieder mit der GbR, was ich finde, was neben unserem zweiten Album Großes Kino ist das irgendwie mit das Beste und es liegt auch daran, weil wir da auf einmal dann einen anderen Mindset hatten. Da war es nicht mehr so, okay, was kann ich denn oder was möchte ich denn unbedingt, was in dieser Band drin vorkommt? Ja, ich möchte möglichst viel von meiner Vision, dass da wieder zu hören ist, sondern es war vielmehr dann so, okay, für was steht die Band, was braucht die Band und was habe ich im Werkzeugkasten, um das möglichst geil zu machen und damit war das irgendwie, gab es viel weniger Reibung und ist viel weniger Energie in irgendwelche Diskussionen oder sonst irgendwas geflossen und es war viel ego-befreiter als davor, aber ich glaube, es hat genau diesen Weg gebraucht, um wieder an diesen Punkt zu kommen, wie man mal gestartet hat, wo man sich auch nicht so viel Gedanken gemacht hat.
Das stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, mit so vielen Charakteren, also auch im Prozess des Machens. Und weil wir vorhin gerade auch über das Thema, wann ins Bett gehen und wann sind Arbeitszeiten und so, wenn dann quasi 5 Leute, dann muss man sich ja auch auf so einen, um mal zu unserem Thema, wie bekommt man diese 1000 Hochzeiten unter einen Hut, zurückzukommen. Wie organisiert man das da im besten Fall? Oder wart ihr einfach alle so jung, dass es quasi scheißegal war, wenn es dann spät nachts war? Weil ich kann mir vorstellen, bei 5 Leuten gibt es den einen, der irgendwie sagt, ey du, ich kann nur nachts um 3 völlig bekifft, das ist genau meine Phase. Und der nächste sagt, du, ich habe irgendwie jetzt hier schon ein Kind und für mich fällt das völlig aus. Wie waren da die Kompromisse? Oder gab es so Etappen?
Ja,
also ich gehe dann ins Studio und du gehst dann ins Studio.
Nee, nicht wirklich. Also das gab es dann natürlich auch mal, dass man jeder das einfach passend gemacht hat, wie es für ihn passt. Aber sowas fängt natürlich, also wie du schon sagst, Kiffen vor der Playstation an, wo jeder immer Zeit hat und immer Bock, ja. Und dann irgendwann hat natürlich jeder auch viel mehr noch ein Leben, was außerhalb dieser Band auch funktionieren soll. Und auch Vorlieben, aber wir hatten immer ein eigenes Studio. Also das war zum Glück das, was wir von Day One gemacht haben. Wir haben unseren Vorschuss, den wir damals gekriegt haben, davon haben wir uns einfach ein Studio gebaut. Somit waren wir auch da total unabhängig. Und dann haben wir auch.
Gibt's das noch?
Nee, also es gibt noch Teile des Equipments, aber das Studio gibt's nicht mehr. Also das war zuerst wirklich bei meinen Eltern im Dachboden. Und dann sind wir aber relativ schnell alle in ein Haus gezogen, was auch total geil war. Also die ganze Band hat in einem Haus gewohnt und da hatten wir auch einen Raum, der das Studio war. Und ich habe praktisch im Hinterzimmer vom Studio gewohnt. Also ich musste immer durchs Studio laufen, um in mein Zimmer zu kommen. Und da war natürlich 24/7 ist da was passiert. Also da habe ich irgendwann Beats gemacht, auf eine DAT-Kassette gespielt und irgendwann in der Nacht wurde ich von irgendjemandem rappend aufgeweckt, weil der dann dazu irgendein Verse eingerappt hat. Also das war schon eine irre geile Zeit. Also wir waren da 2 Jahre und wir haben, das ist eben auch, wo Großes Kino entstanden ist und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer Hauspartys gefeiert und im Studio rumgehangen, Texte geschrieben, die anderen, ich Beats gemacht und so. Und ja, also da war das, jetzt weiß ich gar nicht, ich wollte irgendwas anderes noch erzählen.
es ging um die wann sozusagen, wie man dann in so einer Gruppe Arbeitszeiten festlegt.
Ja, also das war dann immer offen und es gab dann auch eine Zeit, dann praktisch später, so bei den letzten 3 Alben, wo dann aber auch jeder gerne Text zu Hause geschrieben hat von den anderen. Und ich auch ganz gerne in Ruhe Beats gemacht habe und man hat sich dann praktisch immer wieder getroffen und hat sich abgedatet und was aufgenommen und dann so, ah okay, vielleicht hier muss was umgeschrieben werden. Und manchmal ist das im Studio passiert, manchmal haben sie auch gesagt, du, ich brauche dafür ein bisschen Ruhe und Nerv, wir treffen uns morgen wieder und dann habe ich was. So. Und so war das bei den Beats natürlich auch. So.
Ja. Bist du jemand, der gerne mit den Rappern oder Sängerinnen etc. Im Studio zusammen die Beats macht oder bist du jemand, der das lieber auch eher selber für sich macht und dann mit so einer gut vorbereiteten, halbfertigen Produktion schon kommt, um sich sicherer...
Ja, ich brauche...
Ich hasse das richtig teilweise, Beats zu machen mit Leuten, die hinter mir sitzen, weil ich dann das Gefühl habe... die erwarten jetzt, dass ich in 5 Minuten und alles das, was ich als, jedes Element, was als nächstes da reingefeuert wird, das muss quasi der übelste Shit sein, so. Und das, so funktioniert aber Produzieren im Normalfall nicht.
So funktioniert kreative Arbeit nicht. Kreative Arbeit funktioniert nur, wenn du dich traust, auch Scheiße zu fabrizieren. Also das ist Try and Error und ansonsten gehst du halt immer nur deinen sicheren Weg, den du kannst, und das hat dann auch nicht mehr so viel mit Kreativität zu tun, und es braucht so eine ganz gute Mitte zwischen ich weiß, was ich kann und ich weiß, was funktioniert, und ich hüpfe hier mal ins Gewässer und weiß noch nicht genau, was passiert. Also da muss man immer gut die Balance finden. Mir geht es zum Beispiel auch so, ich kann das, was ich mache, selten richtig beurteilen in dem Moment, wo ich es mache. Natürlich finde ich es in dem Moment, wo ich es mache, fast immer richtig geil, weil sonst würde ich es ja in dem Moment auch anders machen. Und ich brauche immer etwas, um es dann so ein bisschen mit einem Abstand beurteilen zu können, auch für mich selbst. Also das ist sehr elementar für mich.
Ja, das geht mir ähnlich. Aber vor allen Dingen durch diese, ich sag mal, Instagram-Beatmaking-Welle, diese Videos und so, ne, das, wo dann die Leute quasi immer so von Instrument zu Instrument hüpfen und so, alles wird einfach immer nur noch geiler, und das ist natürlich.
Und alle Samples
das,
sind aber schon perfekt gesliced und alles, ne, das ist alles.
Ja, klar. Aber das durchdenkt natürlich dann im Zweifel der Rapper vielleicht nicht. Und aber das ist so seine Erwartungshaltung, denke ich dann so. Okay, ja. Deine Erwartungshaltung ist, dass das genauso läuft. So das erste Pad, was ich treffe sozusagen auf der Maschine oder wo auch immer, oder den ersten Akkord, den ich spiele auf dem Rhodes, ja, der ist halt schon der absolute Knaller, und das ist quasi innerhalb von 40 Sekunden ist dieser Beat im Prinzip abgefrühstückt, und alles, was dann länger dauert, ist dann schon echt bisschen wack so. und meine Realität sind eher so, ja.
Ja, das ist halt so ein bisschen, wie Pornos gucken, ne? Das ist halt aus, es gibt so und es gibt die Real World, weißt du?
Ja, das stimmt, ja, wahrscheinlich.
The Producer Porn.
Also liebe Rapper und Sänger und Sängerinnen und RapperInnen, bitte habt da ein bisschen Nachsicht mit diesen Produzenten. Ich hatte das tatsächlich, wenn man in so Sessions ist und so, ne? Kennst du diese typischen Mainstream von irgendwelchen Verlagen und so, gerne so große Major-Verlage, diese Sessions, ne, wo die dich dann so, ihr habt jetzt 2 Stunden Zeit und dann wollen wir einen Hit und so, und dann.
Aber nicht zu obvious. Und trotzdem edgy.
Genau, bisschen edgy, genau. Es muss im Prinzip, muss ganz dolle nach Fleisch schmecken, darf aber keins Dritte sein, dann hätte ich aber gerne noch, das muss auf jeden Fall auch alle Leute abholen, die Bock auf Creme Brûlée haben, und es muss im Prinzip auch total wach machen, darf aber kein Koffein drin sein. Genau. Und es muss total bunt aussehen, aber darf kein Grün drin sein. Und
so würde ich gerne mal ein Restaurant bestellen. Das ist eine
so richtig, so ist das, genau. Und dann sitzt du da und denkst, ah ja, okay, alles klar, so. Und da habe ich so das Gefühl, wenn ich in diesen Sessions dann drin war, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich dann so mit meinen, okay, warte, jetzt muss ich erstmal eigentlich eine 20 Minuten eine Kick und eine Snare suchen, und dann nochmal brauche ich nochmal eine Dreiviertelstunde, um den Groove zu finden, um den dann in 2 Stunden später wieder komplett zu verändern. Ja. Und das funktioniert dann da drinnen gar nicht. Und ich bin da irgendwie ganz schwer zurechtgekommen, bis ich dann gemerkt habe, wie die anderen Produzenten in diesen Sessions arbeiten, dass die einfach wirklich nur Loops zusammenschieben. Mhm. So, dass die einfach nur so Drum-Loops zusammenschieben, bibabub, damit das halt schnell geht.
Ja.
Aber dann klingt halt auch alles irgendwie so ähnlich, sage ich mal.
Ja, ja, klar. Und da ist dann halt nicht so viel vom Producer mit drin, sondern also genau. an Handschrift.
Ja. Das ist tatsächlich dann so ein bisschen das Ding. Aber egal. Du hast aber auch noch für ganz viele andere Leute neben deiner Blumentopf, wobei lass uns mal noch, also nur damit die Leute wissen, du hast auch noch irgendwie für diverse Amerikaner produziert. Zum Beispiel für Forshawn finde ich ganz geil, und Blue hast du auch produziert.
Ja.
Frank and Dank, alles Leute, die ich tatsächlich sehr oft schon gehört habe und immer ziemlich geil fand. Du hast auch jetzt ein eigenes, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt, wie lange hast du das schon, dieses Jazz-Quartett, dieses Zeppalot-Quartett?
Ja, das war jetzt auch schon seit 4-5 Jahren oder so. Ja, also es fing so 1,5 Jahre vor der Pandemie, da rechnet man ja jetzt immer die Zeit an. Genau, ja, so um den Dreh, genau, ja.
Das ist dann so wie vor Christus.
Ja, genau.
Okay, und das, wie stelle ich mir das vor? Ne? Also ich sag mal, du kommst ja eher aus dem klassischen Sample Beats, ne? Also so Blumentopf war ja im Prinzip, da war ja zum Großteil Sample-lastig, ja, würde ich jetzt
voll
sagen.
Mein,
ja,
das, ne?
Also so ja ganz klar, so wo alle irgendwie in den 90ern, so wie alle Hip-Hop-Produzenten gearbeitet haben. Wann ist das geswitcht, dass du gesagt hast, nee, ich will da jetzt irgendwie das eher selber machen? Und dann ist ja dieses Jazz-Projekt, wie stelle ich mir das vor? Ihr habt da einen Gitarristen, jemand an der Trompete und Schlagzeuger, oder?
Also angefangen hat es natürlich über das ganze Sampling-Thema. Ich habe ganz viel eben so Soul, Jazz und Funkplatten angefangen zu sammeln, während ich noch gar nicht so viel Hip-Hop gehört habe. Und das war sozusagen wirklich der Link über die Samples zu den Beats, zu den Rap-Songs. Und so habe ich dann auch produziert. Am Anfang hat man dann natürlich, so wie das halt irgendwie in den 90ern auch noch üblich war, sehr loop-orientiert da gearbeitet. Und dann irgendwann hat man sich immer weiter reingefrickelt. Und dann wurde es natürlich immer zerstückelter, die Samples. Man hat immer mehr rumgechoppt, bis es halt dann irgendwie eigentlich auch nicht mehr so ein großer Unterschied war, ob er jetzt einen Synthi-Sound nimmt oder irgendwie von irgendeinem A als Loop und macht daraus irgendwie ein Vocal Pad oder sowas. Also das hat sich so langsam so entwickelt. Dieses ganze Thema, das mit so einem Jazz-Quartett auf die Bühne zu bringen, kam eigentlich eher darüber, weil für mich immer die Frage nicht gelöst war, wie kann ich denn als Produzent oder ich verstehe mich ja als Künstler, was ich hier im Studio mache, wie kann ich das irgendwie auf die Bühne bringen? Dass es auch einen Entertainment-Wert hat. Da habe ich viel rumprobiert, hatte dann auch mir mit Ableton so ein Setup gebaut mit Controllern, wo ich praktisch live Samples choppen konnte. Also ich habe mir den Drum-Loops alle reingehauen, ich habe mir ganz viele Samples drin und hat mir dann sowas wirklich gebaut, wo ich praktisch mit einem Poti die Samples schneiden konnte und dann praktisch so wie die Techno- und Hausjungs, die immer an Knöpfen drehen und sich dann irgendwelche Filterkurven ändern, konnte ich die Samples anders schneiden und praktisch immer neue Beats machen. Da habe ich ein paar Shows gemacht, habe aber gemerkt, das ist auf jeden Fall richtiges Nerdtum.
Ja, weil die Leute das ja, die checken das ja, ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was du da tust. Die sind im ja. Zweifel fragen die sich halt nur, okay, warum klingt das Sample jetzt so komisch oder
ja, ja,
so?
Genau.
Oder keine Ahnung.
Und es ist nicht so. Die Leute, sondern die Art der Performance ist nicht gut. Also wie die Leute das aufnehmen, ist schon ganz richtig. Die Performance funktioniert halt so nicht. Das ist halt. Und ich habe das lustigerweise, das Setup dann sogar im Studio dann ab und zu genutzt, um Samples so zu choppen, weil dann natürlich Sachen rauskommen, auf die man sonst nicht kommen würde. Auf jeden Fall, das habe ich, dieses Live-Projekt habe ich relativ schnell wieder in die Tonne getreten und hatte aber irgendwie immer im Kopf, dass ich das noch machen möchte. Und dann irgendwann hatte ich die drei anderen Charaktere beieinander. Und dann war es so, okay, ich glaube, das ist ein geiles Setup, das sind die drei Richtigen, die das mit mir umsetzen können. Und das ist ein Schlagzeuger, der Fabian, mit dem ich schon vorher sehr viel gemacht habe, der auch singt. Dann den Matthias Lindermeier, das ist ein wahnsinnig guter Jazz-Trompeter, der aber auch Indie-Gitarre spielt. Also er hat früher auch in Indie-Bands gespielt, also er hat auch ein sehr weites... sehr weiten musikalischen Horizont und damals war Angela Augs am Bass und hat auch gesungen. Mittlerweile habe ich Robin Järmer am Bass und genau. Und ich habe dann so ein Setup mit Rhodes und einen Plattenspieler drauf und einen Sampler und noch einen kleinen Synthi. So eine kleine Alleinunterhalterburg.
Und das heißt, du bist dann, also du spielst dann die Keys, das ist sozusagen dein Instrument dann in dieser Band.
Ja, Keys und
die Samples. Produktion sozusagen.
Also ich meine, ich bin kein Pianist, ne? Das ist dann halt immer nur begleitend und Samples und ein bisschen in Synth und halt der Plattenspieler. Das ist einfach, das ist mein Instrument, ja.
Und da läuft dann sozusagen also auch noch sozusagen externer Content drauf.
Also, ja, es
ist, oder ist das Sachen, die du quasi vorproduziert hast und dann über Serato abfeuerst?
Ja, also praktisch über die Plattenspieler scratche ich dann immer Samples mit rein. Also das sind manchmal klassische Vocal-Sachen, manchmal auch irgendwelche Licks oder halt auch eben Instrumente oder Sachen, die wir halt nicht auf der Bühne haben. Und ich glaube, das ist auch das Interessante oder das ist auf jeden Fall das Interessante an diesem ganzen Projekt, vor allen Dingen auch für mich, ist in dieser Übersetzung. Wie kann man denn das live spielen mit dieser Besetzung, nämlich mit Trompete, Schlagzeug und Bass und mir an dem Rhodes und ein bisschen Samples, was man im Studio macht. Also es gibt ja ganz oft da Elemente, die lassen sich so ja gar nicht umsetzen. Da bräuchte man dann eine Sängerin oder sonst irgendwas. Und genau sozusagen in diesem Need, den man da hat, liegt irgendwie für mich das Tolle an diesem Projekt, weil einfach so Sachen rauskommt, auf die man so nicht kommen würde, wenn man diese Songs in dieser Formation auch geschrieben hätte.
Naja, es ist dann halt die sozusagen der Link zum produzierten Hip-Hop-Jazz, nenne ich es mal, ne? Dass du sozusagen dann diese Produktionselemente, die du eigentlich klassisch im Rap und Hip-Hop hast, also oder in Pop-Musikproduktion mittlerweile, ja, muss man das ja sagen. Also dass Instrumente abgeschnitten werden, dass Instrumente gechoppt sind und sowas, ne? Das ist ja etwas, so, man kann das imitieren auf einem Saxophon, ja.
Ja.
Aber du wirst niemals den den wirst du niemals so spielen können, weil irgendwann muss der Luft holen. So.
Ja.
Das ist, und, ja.
Wobei mein Trompeter, der muss nicht Luft holen. Der kann das wie beim Didgeridoo. Der spielt das auch so. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, da ist jede Technik ist ja auch für sich unique. Also ich meine, umgekehrt kannst du halt dann auch nicht ein geiles Trompetensolo am Keyboard spielen. Das geht halt auch nicht so.
Ja, das geht.
Da muss man die Stärken des jeweiligen Instruments musst du halt einfach ausspielen. Das ist,
ja.
Wenn du ein Beat programmierst, dann lass ihn klingen wie programmiert, das ist doch voll geil. Und wenn du Live-Drums willst, dann lass sie live einspielen. Also das ist einfach, finde ich,
hat
beides seine Schönheit.
Ich wollte dich noch was anderes fragen, weil mir das immer so aufgefallen ist, oder vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Ich will jetzt nicht, also bayerischer Rap so, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Blumentopf bayerischer Rap ist im Sinne von Mundart oder so, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es in Bayern eines der wenigen lokalpatriotischen Hip-Hop-Burgen ist. Also, ich sag mal, so eine Art, man könnte fast sagen, Südstaaten-Sound. Nicht vom Sound her, ja, aber so das, ne? Weil mir da auffällt, da gibt's Bands, die im Prinzip da unten also Hip-Hop-Bands, ne? Ich rede jetzt nicht über irgendwie Folklore-Bands oder so, sondern Rap-Bands und Acts, die da irgendwie echt große Shows spielen und Leute gehen da völlig ab. Und die sind aber eigentlich deutschlandweit dann irgendwie gar nicht, also überhaupt nicht auf diesem Level, aber funktionieren extrem krass. Und das habe ich zum Beispiel in anderen Ecken, also ich kann mir das jetzt irgendwie für einen Berliner Act nicht so richtig vorstellen. Wenn der in Berlin durch die Decke geht, dann geht der auch überall anders durch die Decke. Und so, was glaubst du, warum das so ist? Und gibt es einen typischen bayerischen Sound? Ich meine gar, also Sound und auch Rap-Art vielleicht so, ne?
Also ich meine, klar, wenn in Berlin was groß ist, ich meine, Berlin ist einfach unsere einzige Metropole und musikmäßig ist das einfach mit Abstand die wichtigste Stadt und das strahlt natürlich aus. Also jemand, der irgendwie in Berlin oder so sehr erfolgreich ist, das strahlt natürlich bis nach München aus, das ist eh klar. Und umgekehrt hast du halt diesen Effekt nicht automatisch. Das liegt, glaube ich, an vielen Sachen. Also es liegt natürlich, du hast auch nicht den Effekt, wenn jemand in Köln riesig ist, dass das automatisch nach München oder nach Berlin kommt. Und dann kommt natürlich, du stimmst mir nicht zu, ich glaube schon.
Ich glaube tatsächlich, dass es in Bayern schon so ein Phänomen gibt, dass es dort Bands gibt, die krass groß sind im Rest von Deutschland nicht. Also
das stimmt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass natürlich Bayern und München total unsexy in dieser Altersgruppe 16 bis 28 ist. Ich glaube, auch daher kommt es. Das ändert sich bei den Leuten dann meistens, wenn sie ein bisschen älter werden. Dann so, ist auch doch ganz geil. Und ich glaube, das hat, das führt natürlich dazu, dass natürlich etwas, was aus dieser Stadt kommt und dann vor allen Dingen natürlich auch noch in Mundart ist, ist es klar, dass das keinen in Berlin interessiert. Umgekehrt gibt es ja auch ganz viel in Österreich in Mundart, was da auch nicht aus dem Kontext rauskommt. In der Schweiz gibt es das ja auch. Und Bayern hat nun mal seinen eigenen Dialekt. Das will ich den anderen Bundesländern jetzt gar nicht absprechen. Die haben natürlich auch ihren eigenen Dialekt. Aber ich glaube, das wird ganz anders zelebriert und ausgelebt in München. So, es gibt ja auch kein Bundesland, was so ein klares Brand hat, musikalisch, wie Brassmusik und richtig Volksmusik. Und ich rede jetzt hier nicht von volkstümlicher Musik, sondern the real deal halt sozusagen. Mhm. Das gibt es ja also so plakativ und so groß, nicht ansatzweise in irgendeinem anderen Bundesland.
Ja, also es gibt also ein bisschen im Norden, könnte man so ein bisschen Schifferklavier und so nehmen, aber ja, ja, grundsätzlich genau. Gebe ich dir recht. Aber du hast zum Beispiel so Acts wie Maniac oder so, mhm. ne? Die dann halt irgendwie so, also völlig verrückt dann irgendwie Mundart mit Englisch zusammen kombinieren. So. Also was so völlig crazy ist. Also
und The Gaudi is real.
Und The Gaudi is real.
Das versteht natürlich außerhalb von Bayern überhaupt keiner.
Ja, aber es ist halt in Bayern, es ist halt der Shit so, ne? Ja. Und geiler Typ übrigens, Grüße an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Und das, also mir ist das so aufgefallen. So, ich kann dir das jetzt so aus, als jemand, der das quasi von außen so sieht. Ja. Vielleicht kannst du dann einfach darauf sozusagen eine Replik geben. Ich habe so das Gefühl, dass Bayern immer so, also irgendwie alles, was aus Bayern kam, war immer sehr inhaltsvoll, nicht unbedingt, also sehr spaßorientiert, sage ich mal. Ne? Sehr, ich meine, würde gar nicht jetzt sagen, so, ich würde jetzt nicht als Spaßrap bezeichnen, aber doch eher mit einem sehr positiven Gedanken und so ein bisschen um die Ecke und Wortwitz und so und das wenig Straßenzeug drinne. Ne? Es ging gar nicht so um irgendwie jetzt so Straßenrap-Sachen fällt mir jetzt aus München oder Bayern eigentlich so gut wie gar nichts ein irgendwie. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, was die Lebensrealität auch der Leute ist, die das dann am Ende auch machen. So, ne? Und auch die das konsumieren und hören wollen.
Also das hat damit auf jeden Fall was zu tun. Ich muss kurz eingreifen. Es gab sehr wohl richtigen Straßenrap und so neben Frankfurt auf jeden Fall so würde ich das erste überhaupt mit dieser Härte, und das war Feinkost Paranoia. Die haben, ihrer Zeit, ja. Also ich meine, es wird dann immer erzählt und ich will, die Zeiten sind lang vorbei und die haben es letztendlich auch nicht zu einem landesweiten Erfolg geschafft. Die waren ihrer Zeit da wirklich voraus. Es gab keinen Markt für sowas und keiner wollte sowas hören. Es gab auch kein richtiges Publikum dafür, weil alle, die sozusagen Straßenrap hören wollten oder die haben halt englischsprachigen Rap gehört. Da war so deutschsprachiger Rap total für den Arsch. So. Also die haben da wirklich Pionierarbeit geleistet und haben eigentlich schon das gemacht, was dann ein paar Jahre später Agro Berlin gemacht hat. Also das gab es, aber ich gebe dir vollkommen recht, dafür steht München nicht und München ist auch nicht die Stadt dafür. Also das ist so, Berlin hat eine ganz andere Härte als München, ohne Frage. Und das heißt nicht, dass es nicht hier auch Leute gibt, die sowas ganz glaubhaft machen können und die gibt es auch. Ich glaube, dadurch, dass halt München auch klein ist und der Output von Rap jetzt nicht so wahnsinnig groß war, überwiegen natürlich in deinem Eindruck halt die Bands, die du kennst. Also das sind natürlich wir gewesen mit Blumentopf, die natürlich die Antithese zu Straßenrap waren. Das haben wir ja auch immer so, ne? David P., der auch nicht Straßenrap war, aber der halt auf jeden Fall immer ganz ernste sozialkritische Inhalte hatte. Und das hat es natürlich so ein bisschen gebrandet. In der Stadt gab es schon immer ganz viele andere Rapper. Aber tendenziell ja. Also München ist halt nicht so ein hartes Klima und ich glaube, dessen waren sich auch immer alle bewusst. Und das hatte hier auch keiner, also wir, ich spreche jetzt mal von uns als Band, bei uns war von Tag 1 eigentlich klar, ey, wir lieben diesen Ami-Sound und wir wollen auch sowas machen, aber das ist zum Glück nicht unsere Lebensrealität. Also wir müssen das irgendwie, wir müssen die Zutaten nehmen, aber die mit unserem Inhalt füllen. Und unser Inhalt war halt Reihenhaus, Vorortsiedlung, München. Langweilig. Genau. Und das ist halt auch München so. Und ich glaube, so ging es letztendlich auch vielen Acts, die von hier waren. So. Also warum soll ich jetzt hier so lächerlich den total harten machen, wenn es mir eigentlich ganz, ganz gut geht, so.
Ja, voll. Ich meinte das auch überhaupt nicht als irgendwie so, das wäre nicht real oder so, gar nicht, sondern ich fand das nämlich gerade cool. Und da hatte so, gerade Acts wie Blumentopf, ne, die hatten halt so, das fand ich das erste Mal geschafft, genau diese, wie du so beschreibst, diese typische Mittelklasse Deutsch Reihenhaus Jugend, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass ein Großteil in dieser Zeit, ne, also sagen wir mal Ende 90er, Anfang 2000er, die quasi da auch Rap gehört haben, und gerade die auch noch davor, sind genau die Kids gewesen. Das waren nämlich genau eher, sag ich mal, diese Mittelklasse-Kids, genau, die überhaupt sozusagen den Zugang hatten, da irgendwie sich Zeug zu holen und irgendwie, na, und irgendwie das auch faszinierend fanden. Und ich fand, dass gerade dann Blumentopf und so das geschafft haben, das auf eine humoristische, aber gleichzeitig nicht, ich sage ich mal so, diese Hamburg vielleicht eher typische so, ne, wo man dann so die ganze Zeit, du merkte, das driftete dann völlig in so eine groteske, ich jage nur noch den nächsten Witz hinterher. Ja, ja. Und das war da schon eher so Punchline-orientiert, nur mit quasi einem Kontext, der irgendwie gepasst hat und total authentisch war und nicht uncool daherkam. So, ja, ne? Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, was ich so mit bayerischen Rap habe. Ich kann natürlich gerade so Mundart-Sachen, klar, die kann ich natürlich nicht verstehen, aber ich finde es unfassbar faszinierend, weil wenn ich mir vorstelle, man hätte jetzt einen sächsischen Rapper, der hart auf Sächsisch rappen würde, das würde halt im Zweifel maximal ein komödiantisches Element sein, mhm, was man hier lustig fände. Es gab ja mal so Ansätze zum Beispiel von Trettmann, ne? Ja, als er, ja, noch, als er noch Ronny Trettmann hieß, mhm, und der Sommer ist für alle da und so gemacht hat. Das war halt, wir haben das damals aber lustigerweise tatsächlich auch irgendwie gehört, mhm, und fanden das auf so eine gewisse Art und Weise cool, aber immer mit so einer gewissen Art von, okay, das ist schon, der muss das lustig meinen, so, weil, ja, das kann das nicht, er kann das nicht so richtig ernst nehmen, weil es halt so klingt, wie es klingt. Ja. Und da gibt's, kannst du wahrscheinlich die Dialekte durchgehen, so wenn da einer auf Badisch irgendwie anfängt und da rappt, ja, oder so. Und irgendwie ist das aber in München oder in Bayern, habe ich das Gefühl, das wird eben nicht als etwas gesehen, was so, ah, okay, das ist jetzt witzig und ich lache jetzt darüber, weil das so doof klingt, sondern das ist irgendwie, die Leute hören das dann und finden das echt cool.
Naja, so, weil das auch, glaube ich, ganz anders hier gelebt wird. Also das ist schon, also
es, aber die Leute, also du kannst ja durch Dresden gehen, die Leute reden ja dort auch alle,
ja, klar, sächsisch. Aber das, so, ja, aber das ist, glaube ich, schon etwas, was irgendwie hier auf einer anderen Art hochgehalten wird und völlig selbstverständlich ist bei vielen. Bei mir nicht. Und ich glaube, das ist dann auch viel mehr noch so in dem Umland, also in München selber gibt es gar nicht so viel. Aber ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein Selbstverständnis der jungen Bayern und Bayerinnen, das, was sich irgendwie so etabliert hat. Das ist so.
Aber ich find's, also ich find's super beneidenswert irgendwie. Es ist fast so Kalifornien-mäßig, so, weißt du, so, man hat da so seinen eigenen Sound, seinen eigenen, jetzt natürlich ist der Sound halt nicht Kalifornien-Sound und er ist jetzt auch nicht quasi L.A., City of Fallen Angels, ja, und in N.W.A. und so, sondern aber es hat sowas komplett Eigenes. Finde ich irgendwie ziemlich cool. Und ja dieses, ja, doch, ich finde das klar. Ich mag auch diese, bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich mag auch dieses Entspannte so von Bayern und diese Naturnähe und sowas und das irgendwie. Ich finde so auch Bayern, wenn sie bayerisch reden, so, die könnten halt nie, ich habe das Gefühl, man kann da nicht Angst vor denen haben oder die können einem nie etwas zuleide tun. Das ist übrigens das gleiche Phänomen mit Wienern. Das ist das gleiche Phänomen mit Wienern, so, weißt du, wenn da irgendwie, der kann vor dir stehen und sagen, ja, jetzt gibst du mir halt dein Geldsäckel. Und dann denke ich mir so, okay,
gerne. Nee, das geht schon in der Tat schon auch rough, das Bayerische, aber ja, mei.
Aber anderes Thema. Wir wollten ein bisschen darüber reden, wie man sich bei diesen ganzen 1000 Hochzeiten, auf denen du tanzt, und eigentlich entdecke ich mich da bis auf die DJ-Seite auch ziemlich drinne. Deswegen finde ich das ein spannendes Thema, um mal darüber zu reden, wie man das im Prinzip alles unter einen Hut bekommt. Weil Leute fragen mich zum Beispiel ganz oft so oder haben so die Vorstellung, dass man, bloß weil man jetzt nicht mehr einen Job hat, wie, keine Ahnung, irgendwo im Büro sitzen und dort für jemanden, was weiß ich, Excel-Tabellen ausfüllen oder auf dem Dach, das Dach zu decken oder, ne, also so einen normalen Job hat, dass man deswegen ja den ganzen Tag spät aufsteht und dann irgendwie so ein bisschen was an seinem Keyboard frickelt und dann spät ins Bett geht und und High Life hat den ganzen Tag. Und die Realität sieht ja tatsächlich immer noch genauso. Also ich finde, dass ich mittlerweile fast mehr für Zeit zum Musik machen kämpfen muss, als in der Zeit, wo ich, sag ich mal, einen Daily Job hatte und okay, noch keine Familie dazu, aber da konnte ich dann wenigstens die Tür zumachen und sagen, so, jetzt ist der Daily Job zu Ende und jetzt kann ich mich voll auf die Musik konzentrieren, während jetzt ständig so viele Hüte aufgenommen und abgesetzt werden, als Labelchef, als Labelchef seiner eigenen Musik, also man muss ja nicht mal fremde Leute noch releasen, aber selbst bei der eigenen Musik, Abrechnungen kontrollieren, you name it. Wie kriegst du das hin? Und vor allen Dingen vielleicht wirklich mal so, was ist prozentual gesehen? Ne? Wenn jetzt, sagen wir mal, deine 40-Stunden-Woche, die du natürlich nicht hast, sondern wahrscheinlich eine längere, aber 40-Stunden-Arbeitswoche, sag ich mal, wie viele Stunden davon machst du wirklich Musik? Und da rede ich jetzt nicht davon, Spuren rauszubouncen, sondern wirklich kreativ neue Sachen zu schaffen.
Ich weiß, ich glaube, ich möchte die Frage gar nicht beantworten.
es ist wahrscheinlich verschwindend gering, oder?
Ja, das gehört natürlich, das Problematische dran ist, dass natürlich die reine kreative Arbeit meistens nicht so ein ganz krasses Timing vorgewirkt. Also es ist in der Regel nicht so, dass es heißt, es muss morgen fertig sein. Gibt's natürlich auch. Aber oft ist es ja, du arbeitest ja irgendwie vor. Du sammelst ja Skizzen, du machst irgendwas, damit du halt dann auch abliefern kannst, wenn es gefragt ist. Also sprich, es hat nicht genau, es gibt zwar eine Albumabgabe, aber es ist immer so, es ist nicht, das muss jetzt passieren, sondern du kannst es irgendwie dir irgendwie immer passend machen. Und das ist total schön, aber das ist auch die große Falle, weil es gibt halt so viele andere Arbeiten, die, wo vermeintlich immer so ein Timer dranhängt, das muss noch erledigt sein, bis da und da. Und wenn da nicht ein Date dran steht, wann das erledigt sein muss, dann will man das trotzdem gerne aus dem Kopf haben, weil man gerne den Kopf frei hat, um sich dann kreativ wieder zu zerstreuen. Und das funktioniert nicht so gut, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, ich muss das nochmal und das muss ich noch abgeben und hier muss ich noch schreiben und das noch. Also das ist, glaube ich, immer so ein Clash, wo wahrscheinlich alle, die kreativ arbeiten, damit zu tun haben. Und also da gibt es sicherlich verschiedene Ansatzpunkte. Mein Ansatzpunkt ist immer ganz bewusst, die einzelnen Aufgabentätigkeiten voneinander zu trennen. Also auch zu sagen, okay, dann habe ich halt diese E-Mails oder dies und das heute nicht geschafft, Pech gehabt, dann muss das halt morgen drankommen und schließe, mache aber einen Haken in meinem Kopf dran. Okay, das ist also so, als ob es eine Festanstellung wäre, was du am Anfang gesagt hast, es ist halt jetzt vorbei und dann kommt es halt morgen dran und dann kann ich mich der Musik widmen. Oder auch umgekehrt, ich gebe mir halt eine Zeit bis so und so viel Uhr, arbeite ich nur an der Musik und gucke mir auch die E-Mails nicht an. Und dann aber ab 14, 15, whatever, ab irgendeiner Uhrzeit switche ich dann in den anderen Mode und ich lasse das Kreative und kümmere mich nur dem anderen. Also für mich ist es tödlich, immer dieses ganz schnelle Hin- und Herspringen, weil ich dann mich das total aus dem kreativen Flow natürlich rausbringt, aber ich auch sozusagen den anderen Job nicht geil machen kann, weil ich noch in diesem, wow, ich schau mal, wo mich meine Inspiration hintreibt, Mode bin. Und der passt halt sozusagen zu dieser geschäftlichen Seite halt überhaupt nicht. So versuche ich das ganz bewusst zu trennen. Genau. Und mittlerweile versuche ich auch das Musikmachen so aufzuteilen. Also, dass ich wirklich den rein kreativen Prozess versuche zu trennen von dem eigenen Bewertungsprozess. Also ich versuche es einfach zu machen und mir nicht darüber Gedanken zu machen, passt es zu dem Song, den ich davor gemacht habe, fühle ich das, also oder ist es gerade angesagt, oder was will ich damit machen, will ich darauf einen Sänger haben oder nicht, soll das ein Rap-Song werden, soll das ein Instrumental werden, will ich das nur live machen, whatever, also das versuche ich alles, also jegliche Aufgabenstellung, die man manchmal ja so im Kopf hat, was so ein Song werden soll, das versuche ich echt am Anfang komplett auszuschalten und einfach zu machen und so arbeite ich mit Skizzen ganz viel und so mache ich, habe ich dann immer so Phasen, wo ich ganz viele solche Skizzen mache und versuche ich auch nicht lange dran zu sitzen an den Dingern. Also wirklich nur so, bis so die Idee einfach mal kurz festgehalten ist. Und es bauen sich, speichere ich es ab und mache das Nächste. Und so versuche ich dann wirklich so ein total befreites Jam-mäßig, ich lasse einfach was raus, mäßig zu machen. Und dann lasse ich das meistens echt liegen eine Zeit lang. eine Zeit lang heißt eine Woche, zwei, manchmal auch nur drei Tage. Und dann höre ich mir die Sachen wieder an und dann ist man so geil frei, sich von seinen Kill your Darlings, heißt es ja so schön, also praktisch die Sachen wegzuschmeißen, weil man eben nicht schon einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage da rumgeschraubt hat und noch eine passende Snare gesucht hat und dann hängt man ja emotional so lang da drin, weil man sich denkt, oh, ich habe schon so viel Energie reingesteckt, das muss jetzt wirklich geil werden. Wenn man aber halt dann einfach 20 so hingerotzte Skizzen hat, dann tut man sich so leicht davon, bei 15 zu sagen, naja, lass die mal auf der Festplatte liegen, weiß nicht so recht. Und man pickt sich einfach nur die 5 raus, wo es einen nach ein paar Tagen immer noch kickt. Und dann fängt man an, daran weiterzuarbeiten. Also sozusagen auch da versuche ich, die Sachen voneinander abzusetzen. Also wirklich dieses rein Kreative abzusetzen, von dem ich bewerte es selber, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut. Also das hilft mir extrem und spart mir auch unheimlich Zeit, weil dieses Rumfrickeln Tage und Wochen lang aus irgendwas Halbgeilen etwas zu machen, was ein bisschen besser als halbgeil ist, fällt einfach weg, sondern man sagt einfach gleich, schmeiß weg.
Finde ich, also ich mach's komplett anders und überlege gerade, wie ich das bei mir sozusagen reinbringen könnte. Ich habe eher das Problem, dass ich ohne eine klare Aufgabenstellung für mich selber. Also die stelle ich mir ja trotzdem. Ne? Also ich fange nichts an, also ganz selten. Manchmal passiert das und da kommt auch manchmal wirklich guter Kram raus, aber ich habe irgendwie ja immer, es ist immer irgendeine Abgabe, die da hinten irgendwie wabert. Ne? Also es ist jetzt nicht eine feste Abgabe, so wie, okay, das muss morgen fertig sein, aber es gibt irgendwie, ich bräuchte mal irgendwie neue Beats für den und den Rapper. Ich bräuchte irgendwie mal neue Veröffentlichungen für das und das Projekt. Da ist jetzt irgendwie schon 3 Monate nichts gekommen. Müsste mal irgendwie, ich habe auch nichts mehr da, müsste ich mal machen. Oder keine Ahnung, muss für den und das Projekt jetzt was abgeben, ne, will das irgendwie machen. Das heißt, also eigentlich gibt's da immer irgendwie eine, die ist jetzt nicht total stoisch, dass man sagt, okay, also es muss jetzt sein. Gibt natürlich so Momente, ne, wo ich weiß, okay, ey, ich muss bis nächste Woche Freitag muss das und das abgegeben werden. Dann schiebe ich alles andere weg und dann macht man das. Aber selbst wenn ich dann in diesem kreativen, freien Prozess wäre, würde ich ja dann trotzdem da sitzen und sagen, okay, was wird denn jetzt das nächste, die nächste Skizze, sage ich jetzt mal, die ich dann mache? Soll die jetzt irgendwie nach 80s klingen oder soll die irgendwie nach Jazz klingen? Soll die nach dem klingen, nach jedem klingen? Soll die Uptempo, Downtempo, und selbst wenn ich dann sage, auf was hätte ich denn jetzt Bock, dann mache ich das. Aber dann habe ich ja trotzdem immer im Kopf, dass ich eigentlich abklapper, okay, gibt es irgendeinen Verwendungszweck für dieses, für 80s? Habe ich gerade ein 80s-Projekt? Habe ich irgendetwas, wo das passen könnte? Und eigentlich ist das ein bisschen killing, weil da hast du völlig recht, eigentlich ist es geil, total frei zu sein. Und dann merke ich auch, dass ganz oft, wenn ich in einer Aufgabenstellung sitze, ja, also keine Ahnung, kommt irgendwas, du sollst jetzt für einen Film irgendwas machen oder was auch immer, ne? Oder irgendjemand sagt, ey, wir wollen jetzt in die und die Richtung gehen, hast du da irgendwas da liegen oder so? Dass man dann ganz oft sich so zurückerinnert und denkt, oh, das weiß ich gar nicht. Und dann guckt man so die Sachen durch und merkt, ey, ich habe da ja tatsächlich mal vor 3,5 Jahren irgendwie eine Skizze gemacht. Oh, damit könnte man irgendwie, ne, da geht irgendwie eine Idee los und damit kann man irgendwie weiterarbeiten. Und da hat man dann das doch nicht ganz für die Tonne immer gemacht. Aber ich finde es echt bewundernswert, wenn man das sozusagen kann. Also, dass man
natürlich hat man, also sonst würde ja auch nichts aus einem rauskommen. Man hat natürlich irgendwas, auf was man gerade Bock hat oder auf irgendeinem Vibe, auf dem man gerade ist, was man machen möchte. Aber ich nehme dann praktisch, wenn es dann irgendwie konkret um irgendwas geht, also sei es, was packe ich, was ist Albummaterial für mich, was würde ich gerne mal für mich releasen, dann höre ich mir die Sachen durch und suche mir dann halt diese Ideen, die ich hatte, raus, die ich am stärksten finde oder die mich immer noch kicken oder und die irgendwie in diesen roten Faden, den ich mir dann musikalisch irgendwie zurechtgelegt habe, irgendwie auch reinpassen und mache dann an den Sachen weiter. Aber das Schöne ist, dass sozusagen die Grundidee, sozusagen der Kern des Ganzen, die Inspiration irgendwie so frei entstanden ist. Und ich finde, also mir tut es ich find, mag das Ergebnis meistens gut. Vielleicht ist es auch, also sehr gerne, vielleicht ist es auch was total Subjektives, weil man es mit einer Leichtigkeit und nur verbindet und nicht mit ich setze mich hin und saug mir irgendwas aus den Fingern, sondern es kam einfach so. Deswegen ist ja oft so, dass man dann die Sachen besonders gerne schätzt und mag, die sich irgendwie leicht anfühlen.
Weil man das Gefühl hat, dass man sie auch nicht so einfach reproduzieren könnte, ja, genau. Weil man nicht weiß, wie man eigentlich genau hingekommen ist.
Genau. Und das hat für mich irgendwie schon immer die große Wahrheit. So. Aber das ist natürlich auch das Idealszenario, ja. Also ich meine, so würde ich mir wünschen, dass es immer läuft und ich versuche es immer in diese Richtung zu pushen. Und natürlich gibt es trotzdem natürlich Sachen, wo man ganz klar sagt, okay, hey, nee, das muss ich jetzt aber einfach speziell was auf dieses Projekt machen. Da habe ich ja gar nichts da, was in die Richtung geht. Und dann fängt man natürlich mit einem Hintergedanken an, was es am Ende werden soll oder so. Eine gewisse Vision braucht man natürlich auch, bevor man sich da hinsetzt. Aber genau, also ich versuche das so weit, wie es geht, irgendwie zu trennen, weil sich es einfach so schön leicht anfühlt dann. Und
ich habe was mir jetzt dazu auch noch einfällt, ist, dass ich zum Beispiel total mag in so Phasen, Epochen. Siehst du, ich bin mal anderthalb Jahren mal zur Waldorfschule gegangen. Da gab's immer Epochenunterricht. Kennst du das?
Ich war nicht auf der Waldorfschule, ne?
Nein, pass auf. Das ist der Epochenunterricht. Da hast du quasi nicht, so in der normalen Schule hast du ja irgendwie, was weiß ich, Mathe und Deutsch. Irgendwie, was weiß ich, eine Stunde Mathe, eine Stunde Deutsch am Tag, so, ne? Und das dann halt 5 Tage die Woche. Und da war es so, ich weiß nicht, ob das nur in dem Grundschulalter dort ist oder ob das dann auch später so gemacht wird. Du hattest dann, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, wie lang das war, aber ich würde mal sagen, so eine Woche, 2 Wochen oder so hattest du halt Deutsch-Epoche und dann hattest du 2 Wochen Mathe-Epoche. Dann hast du quasi deinen Kernunterrichtsfach, was weiß ich, 2 Stunden, 3 Stunden Mathe am Tag und dann halt doch den ganzen anderen Drudel und so, ne? Und so ein bisschen finde ich das eigentlich total spannend, Musik zu arbeiten, weil ich es total liebe, mich in Soundwelten zu verlieren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ey, ich will jetzt irgendwie für das eine Projekt, was ich zum Beispiel mein Latin-Projekt, das Papichuro-Ding, dann will ich eigentlich auch da so richtig eintauchen. Mhm. Dann dreht sich so eine Woche alles da drum. So, dann gucke ich irgendwie die ganze Woche lang nur Narcos-Folgen und bin irgendwie in diesem Modus und höre mich durch Musik durch und versuche in diesem Genre so viel wie möglich Inspiration zu kriegen, ja, und es dann umzusetzen. Und liebe das dann auch und find's wahnsinnig schwierig, dann sozusagen, wenn dann so jemand von außen kommt und mich plötzlich mit meiner anderen Leidenschaft, ich weiß nicht, da kommt einer und sagt, ja, aber wir müssen jetzt hier so, keine Ahnung, West Coast Trap Beats machen für das Projekt, dann bin ich so völlig, ich bin da jetzt doch gerade in dieser Bubble, das ist ja so eine Trap-Snare, das ist ja irgendwie so, ne, und dann kann es aber genau umgedreht sein, 2 Wochen später kommt dann so, ja, wir müssten nochmal in das Papichuro-Projekt und ich denke so, hör mir das dann so an und denk so, ey, das knallt überhaupt nicht. Wo sind denn jetzt die ganzen, wo sind die 808s und wo sind die ganzen Hi-Hats? Das ist so, weißt du? Ja. Und das mag ich eigentlich total, das liebe ich. Und freue mich dann auch schon im Vorhinein darauf, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein neues Filmprojekt, was ich gerade annehme, und da habe ich so die Vorstellung, dass das alles so in diese 80s-Richtung geht. Mhm. Und freue ich mich schon total drauf. Und ich könnte wetten, dass wenn es dann soweit ist und ich damit anfange, ich eigentlich gerade in einem ganz anderen Modus bin und denke, oh, irgendwie eigentlich fühle ich gerade so Trap mehr. Und das geht mir ständig so. Kennst du das? Es ist ja wie so ein Fluch.
Ja, klar. Also ich finde es auch total geil, wenn man irgendwie sich voll reinzoomt dann in irgendein musikalisches Projekt. Ich habe bei mir allerdings auch oft die Gefahr, dass ich mich dann irgendwo in irgendeine Sackgasse begebe und ewig lang gegen eine Wand fahre und es gar nicht richtig checke. So. Also so dieses wieder raus aus so einer Bubble und wieder neu reinkommen ist auch total gut, weil ich finde, also das ist echt eins meiner Hauptprobleme, mein eigenes Zeug objektiv zu bewerten. Ich kann das total gut bei anderen Leuten und ich kann ganz präzises Feedback geben und alles. Bei meinen eigenen Sachen ist es natürlich unheimlich schwierig. Und ich brauche immer diesen Abstand dazu. Und je mehr ich mir so eine Bubble baue, desto tiefer wühle ich mich irgendwo rein. Und das macht mir auch Spaß, aber meistens ist der Outcome, also das ist gar nicht so geil meistens. So. Also ich muss echt sagen, die besten Sachen, die passieren halt dann doch, auch wenn es immer so romantisch klingt, also halt dann doch irgendwie mit so einer Leichtigkeit. Also ich muss sagen, ich habe wenig von meinen erfolgreichen oder Sachen, sage ich jetzt mal, wo ich sagte, ey, das ist einer meiner besten Arbeiten, die sind eigentlich alle so entstanden aus irgendeiner Leichtigkeit, wo ich dann vielleicht am Schluss so, um es richtig geil zu machen, habe nochmal richtig ein bisschen geschwitzt habe und was rangebracht habe, aber eigentlich hätte der Song auch geil funktioniert ohne diese letzten 5%, die man sich dann sehr, sehr schwer erarbeitet hat. So. Und das ist natürlich irgendwie so ein Idealszenario, was ich irgendwie immer wieder versuche irgendwie zu kreieren. Genau.
Mhm. Du bist also auch der Typ, der sozusagen erstmal, nee, gar nicht. Du hast gesagt, du gibst dir sozusagen einen gewissen Tages, ein Zeitlimit und sagst, keine Ahnung, wenn die Kinder in der Schule sind, dann mache ich irgendwie 2 Stunden Business, also administrative Aufgaben, 3 Stunden, wahrscheinlich wären es dann eher so 4. Und dann, sage ich mal, danach bin ich dann kreativ? Oder ist das eher so, dass du sagst, ey, Montag, Dienstag ist Business-Tag, da mache ich so blöde Podcast-Aufzeichnungen und so Kram und dann ist halt Mittwoch bis Donnerstag, Freitag.
Also daran arbeite ich noch. Also in meiner idealen Welt hätte ich so eine durchgetaktete Woche, wo ich genau weiß, da mache ich das, da arbeite ich kreativ, weil eigentlich geht es ja nur darum, da arbeite ich kreativ und da arbeite ich nicht kreativ. Ich habe es bis heute leider ehrlich gesagt noch nicht geschafft, es so konkret also mir so ein Timetable zu machen.
Ich glaube, es ist auch unrealistisch. Nee, ich glaube, es funktioniert auch nicht. Ich glaube, weil ich habe das schon so oft gehabt zu sagen, ey, dann mache ich das jetzt so, also früh so, ne? Dann gibt's irgendwie.
Und es kommt immer irgendwas Sauwichtiges dazwischen, genau, was dir das einfach zerschießt oder wieso es halt jetzt dann doch nicht geht. Deswegen ist das Konzept aber trotzdem das Richtige. Also ich versuche es schon mir irgendwie so einzuteilen, dass ich irgendwie eine Regelmäßigkeit finde. Also ich hab auch gemerkt, mir bringt es viel mehr, versuchen jeden Tag was Kreatives zu machen oder zumindest jeden zweiten Tag, als irgendwie, keine Ahnung, dann alle 3 Wochen dafür eine ganze Woche und nonstop. Also weil ich glaube, das ist auch, es ist so ein bisschen wie Sport. Also ich glaube, auch das lässt sich trainieren. Also so funktioniere ich zumindest. Also ich merke es ganz deutlich, wenn ich jeden Tag auch nur eine Stunde irgendwie kreativ am Rechner sitze und Beats mache oder für irgendwas produziere, dass ich einfach es so viel mehr aus mir raussprudelt, als wenn ich sozusagen 3 Wochen nichts mache und mir denke, und jetzt habe ich mir eine ganze Woche freigenommen, mache ich gar nichts anderes, dann sitze ich dann nämlich erstmal die ersten 2 Tage da und da kommt einfach nur Müll raus und dann irgendwann wird der Druck so groß, dass jetzt was Geiles passieren muss, dass dann meistens nämlich gar nichts Geiles passiert. Und da funktioniere ich zumindest, und ich glaube eigentlich, dass es vielen so geht, viel besser, wenn man sagt so, hey, du hast jeden Tag hier die und die Zeit, so einen Zeitslot und da arbeitest du kreativ. Und selbst wenn du das gerade nicht musst, weil es nicht gefragt ist, musst du es trotzdem ernst nehmen, weil das sozusagen wie beim Sportler ist, das ist halt eine Trainingseinheit. Und das hält dich fit, dann auf Knopfdruck auch was abliefern zu können.
Krass, ja, gute Theorie. Die Sporttheorie finde ich nicht schlecht. Hast du, also jetzt erzähle ich dir was, frage, ob das bei dir auch so ist. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich durch administrative Arbeit auch so ein bisschen vor der Kreativität drücken kannst, also und vor allen Dingen vor dem eventuellen kreativen Blackout,
der vor der Ungewissheit.
Vor diesem, ja, ich könnte mich jetzt daran setzen, irgendwas machen, aber das könnte ja schlecht werden. Und dann habe ich einen schlechten Abend, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, und dann, ah ja, aber du, ganz ehrlich, da ist ja auch noch eine Menge Abrechnungskram zu machen. Und da kann man trotzdem so befriedigt ins Bett gehen, so von, ja nee, doch, ich habe heute schon eine Menge gemacht und auch Geld verdient und so und jetzt.
Ja, also ich muss sagen, ich werde richtig unausstehlich, wenn ich irgendwie dieses Ventil nicht habe, kreativ was zu machen. Also das brennt mir unter den Fingernägeln, ich werde das nicht los und ich bin dann auch nur bedingt familientauglich, merke ich so richtig. Also ich brauche es einfach. Ich drück mich, also ich weiß, was du meinst, man hat, also bei mir ist es eher so, ich hab gerne so Sachen aus dem Kopf einfach, um mich dann zerstreuen zu können in der kreativen Arbeit, weil es ist ja nicht gefragt, wie komme ich am schnellsten von A nach B, sondern du weißt, ich will vielleicht nach B, aber mal gucken, was bei C, D und bis Z irgendwie auch noch geht und dann gucke ich mal, ob ich irgendwo auf dem halben Weg woanders hin abbiege. Das ist für mich kreative Arbeit und das andere ist natürlich, okay, wie komme ich auf dem schnellsten Weg von A nach B. Und ja, Also ich schütze mich echt davor, dass ich halt wieder versuche, dem auch eine Wichtigkeit zu geben. Also wirklich, das ist genauso wichtig, diese kreative Arbeit, wie eine administrative oder die Business-Seite. Einfach um auch nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn du halt dir dann eigentlich einen halben Tag irgendwie rausgeschnitten hast und im Studio bist und eigentlich was Kreatives machen möchtest / musst, aber es kam einfach nicht so was Geiles bei raus. Also man hat ja dann schnell so ein, oh, das war voll verschissen der ganze Tag, da hätte ich mal lieber gemacht, dann hätte ich das fertig gehabt. Aber so funktioniert es halt nicht und das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen, dass halt irgendwie die neuen Scheißversuche halt dazuzugehören, das dazugehören, dass der 10. halt richtig geil wird. Also du kannst nicht nur den 10. machen oder je nachdem, wie oft die Trefferquote bei dem Einzelnen ist. Du kannst nicht sagen, ich lasse die Fehlversuche einfach weg und mache nur die Treffer. Das geht nicht, sondern es ist ein Teil des Ganzen. Und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man da nicht frustriert wird. Ja,
ja klar. Also ist bei mir gar nicht denn der Gedanke, ah, da hätte ich jetzt was anderes machen können und dann bin ich sauer, sondern ich bin dann einfach so... Da gibt es dann schon auch so Momente, wo man dann zu Hause sitzt und so, dann, oder, also, nachdem man dann so einen Tag hatte, wo man das Gefühl hat, irgendwie war das alles Müll, was da rauskam, dass man dann wirklich, ich dann so da sitze und dann denke, oh, das wird, du wirst da nie eine gute Idee dazu haben. Das wird einfach, du bist einfach zu blöd dazu, du kannst das nicht mehr, du hast das verlernt und so. Also, das sind so, ja. so Flashes, die so im Kopf auftauchen, die ich natürlich weiß, dass die total übertrieben sind, totaler Bockmist, aber sie tauchen irgendwie auf. Und ich merke, dass mein Energielevel, nämlich zu dieser Theorie mit so, okay, erstmal früh, weil das auch so mein Gefühl ist, erstmal früh so den Business-Apparat sozusagen einmal füttern, ja. Und dann ist der Kopf ja frei und dann kann man ja irgendwie loslegen. Merke ich aber, dass das teilweise schon so viel Energie gezogen hat, dass ich dann gar nicht mehr mit dieser Energie, die ich eigentlich lieber für die Kreativität hätte,
ja.
Die ist dann schon geflossen in so Sachen, die eigentlich vielleicht gar nicht so viel Energie benötigt hätten.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich meine, ich finde, was belastend ja dazu kommt, ist ja, dass es kein Job ist, wo man abends ins Bett geht und sagt, perfekt abgeliefert. Das ist einfach erledigt, sondern man hat ja immer im Kopf, also selbst wenn es ein Projekt ist, wo man eine Abgabe hat, hat man ja immer irgendwie dieses, okay, ist es das Beste, was ich machen konnte. Ah, das nächste Mal mache ich dies anders und so anders. Also praktisch, man hatte ja immer diese Ungewissheit. Und es ist also gerade, also so als Beispiel, meine ehemaligen Bandkollegen, außer Roger macht eigentlich keiner mehr wirklich Musik. Also der Schuh produziert jetzt auch Beats, so ganz geile, nerdige Sample-Sachen, die so einen leicht elektronischen Touch haben und ein richtiges Nerd-Gefrickel. Super geil. Aber der hat zum Beispiel nach seiner aktiven Rapper-Karriere hat er halt erstmal einen Holzfäller-Job angenommen und hat einen Kettenmotorsägenschein gemacht und hat Bäume gefällt. Und er hat gesagt, hey, das ist so schön, eine Arbeit zu haben, wo man am Abend sich nicht denken muss, oh, ich glaube, ich schreibe noch einen Text nochmal um, ich rap's nochmal neu ein, sondern ich habe einen Baum gefällt und der liegt jetzt am Boden und Job done. Ich brauche mir nicht Gedanken darüber machen, ob ich den morgen nochmal anders fälle, sondern es ist einfach erledigt. Und das kann ich voll nachvollziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch was da, glaube ich, reinspielt. Genau diese Sehnsucht nach etwas abarbeiten zu können, was dann erledigt ist, ne? Weil selbst wenn das Master abgegeben ist, das ist ja emotional immer noch nicht so richtig abgeschlossen, ne? Es ist immer noch die Frage, hätte man nicht doch und also, ne, wie oft ich quasi nochmal die letzten Pegeländerungen mache bei wie laut soll die Vocal sein und soll da noch ein bisschen unten weg und da
ja, genau.
Und so, ne? Und das letzte Crashbecken noch irgendwo draufsetzen, so, ne? Und da ist halt auch so eine Business-Seite ist halt so ein bisschen wie ein Baumfällen. Ne? Also so ein bisschen.
Ja,
du meinst genau. So, wenn du eine Steuererklärung abgegeben hast, hast du eine Steuererklärung abgegeben. Wenn du eine Abrechnung gemacht hast für deine Künstler auf dem Label, hast du die gemacht. Wenn du den Vertrag unterschrieben hast, hast du ihn unterschrieben.
Genau, da kann man Haken dahinter machen. Bei dem anderen kann man immer keinen Haken so wirklich dahinter machen.
Genau. Und ich glaube, um erfolgreich in diesem Business, also es gibt ja auch einen ganz anderen Ansatz, ne? Aber die Frage, ob das für dich jemals überhaupt eine gedachte Möglichkeit war. Es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, ich hole mir jemanden, der sich dann Manager nennt und der das alles macht für mich. Und ich kann dann tatsächlich dieser Künstler, den du, wenn du ihn irgendwas Businesstechnisches fragst, dann geht der in so eine Embryo-Haltung und macht so und war das eine Möglichkeit für dich überhaupt? Also etwas, wo du gesagt hast, okay, ja, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen?
Also ich als Solo-Artist hatte auch lange ein Management und wir als Band hatten dann auch ein Management. Leider kam das sehr spät erst von unserer Karriere da. Und davor habe ich das immer gemacht. Also bei Blumentopf so die, keine Ahnung bis wann. Eine sehr lang auf jeden Fall. Und es war... Es hat
du machst ja bloß die Beats, du kannst doch das auch noch
ich
machen.
Ich kann das auch noch nebenher machen. Und es hat mir auch in gewissem Maße auch Freude gemacht. Freude insofern, weil ich es gerne verstanden habe, was da alles so passiert und wie so die Zusammenhänge sind. Gleichzeitig war es auch echt ein großer Fluch, weil es mir natürlich Zeit gekostet hat und abgezogen hat, kreativ zu arbeiten. Und weil es natürlich, wenn das einer aus der Band macht, der auch damals hatte ich keine Ahnung davon, es war als Learning by Doing, sicherlich auch nicht immer, man hätte viel geilere Moves machen können, hätte ich mehr gewusst. Und auch hätte nicht einer von der Band selbst für die Band gesprochen. Das ist ja auch schon allein in der Konstellation schwierig. Und dann ist es auch in der Band schwierig, wenn einer sozusagen immer die Sachen von außen der Band präsentiert. Ich kann sie nicht, also wenn irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas... keine Ahnung, wollt ihr dies machen, wollen wir jenes machen, bringe ich das in die Band rein und in dem Moment, wo ich das vortrage, bin ich nicht Teil der Band, sondern ich bin derjenige, der das reinbringt und das ist für so eine Bandchemie total scheiße, weil du natürlich immer, du kannst nicht auf beiden Seiten richtig rumhüpfen so und dann wurde das diskutiert und ich war auf einmal der Manager, ich war nicht das Bandmitglied.
Da geht's ja nur ums Geld.
Ja, genau.
Lass doch mal ein bisschen für die Band denken. Du musst doch mal gucken, das können wir uns doch nicht so kapitalisieren lassen.
Genau.
Das ist doch scheiße von dir. Ja. Ich kann mir das genau. Sehr gut vorstellen.
Genau. Aber wie viel haben wir denn noch auf dem Konto eigentlich? Das ist einfach eine scheiß Konstellation. Also das ist nicht gut und das haben wir dann zum Glück auch erkannt und dann gab es ein Management und ich wurde dann auch selber als Producer und Artist hatte ich dann auch ein Management. Das habe ich mittlerweile nicht mehr, einfach glaube ich, weil ich genügend Wissen habe und gewisse Sachen auch dann auch nicht selber mache, dadurch, dass wir halt ein Label haben und einen Verlag und auch Angestellte kann ich manche Sachen, die ich nicht selber machen möchte als Künstler, kann ich ganz gut delegieren.
Ja, okay, das ist, also hast du ja quasi dir so ein ähnliches, das heißt jetzt nicht mehr Manager, das hast jetzt quasi dir den Team. Manager angestellt.
Genau.
Das heißt jetzt Team, genau. Ja. Aber ich glaube, da sind wir uns beide wahrscheinlich auch tatsächlich ähnlich. Es geht darum, das zu verstehen.
Ja.
Und da, ich glaube, das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, wie du gesagt hast, ne? Also, ich könnte das gar nicht, denke immer mehr darüber nach, ob man das nicht irgendwie manche Sachen gut auslagern kann. Aber erst seitdem ich verstehe, wie die Sachen funktionieren und was, wie das zu sein hat und wie das richtig ist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Künstler draußen, die diesen Anspruch nicht haben. Und irgendwie beneide ich die so ein bisschen darum, dass sie quasi einfach so durch die Welt gehen und das so als gottgegebene Büchse der Pandora nehmen, die man niemals öffnet und einfach sozusagen sich da von dem einen oder anderen auch hart über die Latschen ziehen lassen und das dann aber einfach so hinnehmen, dafür aber die ganze Zeit in ihrem kreativen Flow bleiben.
Mhm.
Das finde ich auch total cool, aber ich glaube, dass wir da beide auch so trotzdem so eine gewisse Befriedigung in dem Ausfüllen von Excel-Tabellen und dem
Nein, ich habe keine Befriedigung also nicht, da drin. Zero.
Ich meine eher so in dem Erstellen von Konzepten und von sozusagen Sachen organisieren in Prozesse sozusagen in Organisationsdiagramme zu pressen. So will ich das jetzt mal irgendwie.
Wow, ich habe nicht verstanden.
Aber du weißt, was ich meine, so, ne? Prozesse sozusagen darstellbar zu machen, erklärbar für andere Leute,
genau.
Für sich selber auch verbildlichen und dann sozusagen einen Workflow zu entwickeln. Und das macht auch irgendwie echt auch teilweise Spaß. Wenn man es dann aber einmal alles gemacht hat, dann ist es ja nur noch Wiederholung. Und dann wird es halt so, oh, jetzt ist es irgendwie nur noch nervig.
Ja, Also da ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja hier im Producer-Podcast. Ich glaube, es gibt dann doch nur wenige Producer jetzt in Deutschland, die sozusagen so ein Artist-Management wirklich brauchen. Also es gibt natürlich hier schon ein paar Stars, keine Frage. Die brauchen das sicherlich auch. Ich glaube, alle anderen bräuchten höchstens, also eher so ein Lawyer, der für sie die Anwälte, die Verträge richtig checkt oder solche Sachen. Da geht es ja jetzt nicht darum, eine Pressereise zu organisieren und tausend Interviewanfragen auszusortieren und irgendwelche großen Medienkoops zu machen oder mit irgendwelchen Firmen irgendwelche Sponsordeals auszuhandeln. Das ist ja bei den meisten, also die meisten Produzenten sind ja dann doch, auch wenn sie jetzt in den Credits immer genannt werden, bei den DSPs, ja doch letztendlich überwiegend Leute, die hinter den Kulissen stattfinden, also die nicht selber Shows spielen und so weiter. Deswegen glaube ich, ist da viel wichtiger eine vielleicht eine Art Assistenz, die einen sozusagen so den Bürokram vom Hals hält. Ich glaube, das ist eher das, was die meisten Producer wahrscheinlich bräuchten. Also da gibt es nur wenige, die so ein Artist-Management voll brauchen.
Nee, jetzt also sicherlich nicht jemand, der ihnen jetzt sagt, da musst du dann in den Zug steigen und dorthin, und das braucht es sicherlich nicht. Aber das Wissen, ja, also das Wissen, ja, darum, ja, wie müssen Deals sein, wo kann ich überhaupt Gelder noch abschöpfen, wie muss ich mich aufstellen, wie komme ich denn irgendwie an meine Streaming-Royalties auf der Publishing-Seite aus Amerika, die da irgendwie die ganze Zeit laufen, aber also alles solche Sachen. Dafür musst du aber ja erstmal wissen, was das überhaupt ist. So, ja, ne? Und da ist ja schon bei ganz vielen, erlebe ich das, dass wenn du den quasi von Publishing und Master Royalties erzählst, dann geht schon das erste Fragezeichen auf. So. Ja. Und um das sozusagen adäquat abdecken zu können, musst du dich ja trotzdem in diese Welt hineinlassen und du musst dich damit auseinandersetzen, und das kostet ganz viel Zeit. So, um die Beurteilung eines Deals quasi dann machen zu können. Ja. Und klar kann man sich dann einen Lawyer holen, der das dann macht, aber der wird auch nicht
für dich die Wirtschaftlichkeit checken, so.
Genau, und der wird auch nicht dir die Ideen geben, wie du manche Sachen doch vielleicht besser machen könntest und wo du noch, der wird dann sagen, ja, okay, der Deal ist so und so und hin und her. Also, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auch völlig fein. Also ich glaube, man kommt mit beiden Wegen irgendwie ans Ziel.
Ja.
Ich glaube, man kann sich auch komplett diesem kreativen Prozess irgendwie erlegen lassen. Wenn das dann so gut ist, wirst du vielleicht bei dem einen oder anderen Deal 30% weniger kriegen. Und dich dann im Zweifel aber auch nicht drüber ärgern, weil du gar nicht weißt, dass du was verpasst hast.
Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, manchmal denke ich, eigentlich wäre es geil, eher so da durchzugehen und dann eben sich nicht irgendwie über jede Eventualität Gedanken zu machen, weil das irgendwie so der innere Kompass so von einem verlangt, dass ja, alles abgedacht sein muss.
Ja, da muss man auch so ein bisschen Rock'n'Roll muss man schon auch sein, ja. Das ist schon auch gut. Also,
ja. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen, ja, genau. Mehr Rock'n'Roll, mehr und weniger.
Ja, sonst steht man sich ja auch nur selbst im Weg. Also so ein paar kleine Kollateralschaden muss man schon auch in Kauf nehmen. Also sonst, wir sind ja alle nicht angetreten, weil wir irgendwie gerne Bankkaufmann werden wollten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht, ich glaube, es ist nicht gut, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Und ich glaube auch, dieses Künstlermodell, das können nur noch wenige machen. Also, weißt du, so dieses, okay, sag mir wann, wo ich auf der Bühne stehen soll und los geht's, gib mir ein Mikrofon in die Hand oder, wenn wir jetzt von den Rappern sprechen, die gibt's natürlich immer noch und es funktioniert auch. Aber meistens funktioniert es halt dann doch nur relativ kurzfristig. Also diese Zeitfenster, die sich also für so Karrieren öffnen, sind halt einfach auch viel, viel kürzer als noch früher. Also es gibt immer Ausnahmekünstler, keine Frage. Und ich glaube einfach, wenn man das als seinen Job sieht oder sowas, dann muss man auch gewillt sein, so ein paar Pain-in-the-Ass-Themen irgendwie zumindest darüber Bescheid zu wissen, an wen man die outsourced. So.
Das klingt doch gut. Super, ich fand es sehr spannend, und jetzt haben wir es 11:30.
Weißt, ja, wir können jetzt, langen gemacht.
Wir können jetzt, ja, du hast ja wir mussten ja zwei, dreimal wieder eingreifen, weil es nicht weiter recorded hat, ja. Weil der Audio-Produzent, Engineer, OG.
Ich hab meinen Assistenten nicht dabei gehabt. Sorry.
Er hat es nicht hingekriegt, dass die Aufnahme weiterlief. Alles gut. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja. Hat echt Spaß gemacht.
Danke dir.
Ihr wisst jetzt also Bescheid oder auch nicht. Würde mich interessieren, wie ihr das im Zweifel löst und was da für euch an vorderster Front steht. Und wir beide können jetzt, nachdem wir sozusagen schon ein Teil Business heute abgehandelt haben, nämlich Marketing, wir haben schon einen Haken am Marketing.
Sehr gut.
Können wir jetzt den Rest des Tages kreativ arbeiten.
So machen wir
nicht,
das.
Nicht, weil du wahrscheinlich noch 10 Telefonate zu führen hast.
Ich weiß nicht, ich habe meinen Tag noch nicht richtig durchgeplant. Ich war nur bis zu dem Podcast heute gekommen und dann muss ich mal schauen. Ja,
das habe ich auch immer. Jeden Tag habe ich eigentlich nichts drin stehen und dann fängt der Tag an und plötzlich ist es um 4 und der Kleine kommt aus der Kita, genau. Und ich denke so, okay, ja, ich habe jetzt noch nicht einmal den Synthesizer angehabt.
Ich schalte ihn gleich an.
In diesem Sinne, hat mich sehr gefreut. An alle anderen, nächste Folge wird auf jeden Fall auch spannend. Ich habe schon den Gast, ich sage es euch noch nicht, aber wird ein super spannendes Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Und ich hoffe, das kommt irgendwann in den nächsten Wochen. Das war aber erstmal heute Beats und Treats, Folge 25, Deutschlands nerdigster Producer Podcast. Und ihr könnt jetzt losgehen und euch meine neue Scheibe The Art of Chilling Volume 2 auf Vinyl bestellen. Haben wir das Marketing-Ding auch noch irgendwie eingebaut hier? ansonsten wünsche ich euch was. Bis zur nächsten Folge. Das war's von mir. Ciao, ciao.
Bis dann. Danke dir. Ciao.